Liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Donnerstag, den 26. März 2026. Wir beginnen unsere Sendung mit der heutigen Werbung und die kommt von der Jungen Freiheit. Trump hat keine Strategie. Im Nahen Osten herrscht Chaos und die westlichen Politiker sind ratlos. In einem Exklusivinterview kritisiert der ehemalige Sicherheitsberater John Bolton den Kurs des US-Präsidenten im Krieg. Außerdem, ein Jahr nach Beginn der Legislaturperiode, wird die Arbeit der Bundestagsabgeordneten unter die Lupe genommen, mit überraschenden Ergebnissen innerhalb einer Fraktion. Und im Feuilleton lesen Sie: Neue Einblicke in das Leben von Rainer Maria Rilke. Der Dichter erscheint plötzlich in einem ganz anderen, durchaus politischen Licht. Das und mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und jetzt geht es los mit Kontrafunk aktuell und wir bleiben thematisch im Nahen Osten. Der Iran weist einen Vorschlag aus Washington zur Beilegung des Konflikts offenbar deutlich zurück. In Teheran ist von einem Täuschungsmanöver die Rede. Der vorgelegte Plan sei geprüft und verworfen worden. Die Botschaft ist klar, über ein Ende der Kämpfe will man selber entscheiden, nach eigenen Vorstellungen und ohne äußeren Druck. Damit spitzt sich die Lage weiter zu, denn die USA hatten große Hoffnungen in genau diesen Ansatz gesetzt. Stehen wir jetzt vor neuen Verhandlungen oder wächst jetzt die Gefahr einer weiteren Eskalation? Darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann. Und wir weiten den Blick. Der Konflikt mit dem Iran bleibt nicht regional begrenzt. Die Auswirkungen reichen bis nach Russland und in die Ukraine. Während die USA gebunden sind, geraten Märkte und Machtverhältnisse in Bewegung. Für Moskau ergibt sich daraus eine heikle Mischung aus Chancen und Risiken. Einschätzungen dazu hören wir dann vom Politologen und Russland-Experten Alexander Rahr. Außerdem bei uns: Kleingeld könnte bald Geschichte sein. Die Bundesbank schlägt vor, Barzahlungen auf 5 Cent zu runden. 1 und 2 Cent Münzen könnten dann verschwinden. Ist das nur praktisch oder ein weiterer Schritt weg vom Bargeld? Darüber spreche ich mit Hans-Jörg Stützle von der Bargeld-Initiative. Ich bin Gernot Donowski. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Bis morgen sollte eigentlich noch das Ultimatum der USA an Teheran laufen. Im Raum standen weitreichende Forderungen an den Iran. Kein Atomprogramm mehr, massive Einschränkungen bei Raketen und Drohnen, ein Ende der Unterstützung für regionale Milizen und freie Schifffahrt durch die Straße von Hormuz. Der Iran hat aber gestern den US-Vorschlag zur Beendigung des Konflikts offenbar zurückgewiesen. Die Botschaft: Über ein Ende der Kämpfe entscheidet der Iran selbst, zu eigenen Bedingungen und nach eigenem Zeitplan. Damit verschärft sich die Lage weiter, auch weil die USA unter Präsident Trump auf genau diesen Plan gesetzt haben. Andere wiederum sagen, so eindeutig ist das mit dieser Ablehnung noch gar nicht. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet die Zurückweisung oder Nicht-Zurückweisung für mögliche Verhandlungen? Und wie groß ist jetzt die Gefahr einer weiteren Eskalation? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Pierre Heumann. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Also, die einen sprechen davon, dass der Iran die Forderung zurückgewiesen hat. Auf der anderen Seite gibt es auch Töne, dass man sich die Entscheidung offen lässt. Wie lässt sich diese widersprüchliche Reaktion aus Teheran verstehen?
Erstens ist zu sagen, dass die Machtstrukturen in Teheran sind im Moment sehr unklar. Es ist von außen betrachtet nicht ganz offensichtlich, wer nun wirklich das letzte Wort hat. Ist es der neue Revolutionsführer, also der Sohn des ermordeten Ali Khamenei? Oder sind es die Revolutionsgarden und findet ein Streit statt, ein Machtkampf zwischen den beiden? Oder schließt sich der Mujtaba, der neue Revolutionsführer, mit den Revolutionsgarden kurz? Diese Meldung, wonach der Iran denn die 15 Punkte von Trump ablehnt, kommt vom Militär. Und das Militär ist nicht die letzte Instanz, die darüber entscheidet. Das ist das eine. Also die Ablehnung ist, sagen wir, nicht definitiv und stammt nicht von der letzten Autorität. Das zweite ist, das ist bei den Iranern typisch und nicht anders zu erwarten, wenn man auf die Geschichte der Verhandlungen zurückblickt. Die geben nie auf. Also die weiße Flagge ist für die Iraner kein Thema. Sie sagen höchstens ja, aber. Und dann kommt eine lange Liste von Abers, also was sie eigentlich noch möchten. Und drittens muss man vielleicht noch sagen, das Vertrauen der Iraner in die Amerikaner ist zerstört. Und zwar nicht nur aus ideologischen Gründen, weil sie auf einer anderen Wellenlinie liegen, sondern weil sie eben schon zweimal, nämlich im letzten Sommer und jetzt im Februar, mit den Amerikanern verhandelt haben und die Amerikaner haben dann angegriffen. Also die vertrauen den Amerikanern nicht, dass sie Verhandlungen, dass man die ernst nehmen kann.
Lassen Sie uns über die Straße von Hormuz sprechen, denn das scheint jetzt das Mittel der Wahl zu sein. Das iranische Militär hat jetzt nämlich angekündigt, da wird man die Daumenschrauben noch ein bisschen mehr anziehen und noch genauer drauf schauen, wer kommt durch, wer kommt nicht durch. Also dieses Instrument scheint man seitens des Iran noch intensiver nutzen zu wollen und man ist sich dessen wohl auch bewusst, wie schmerzhaft das für den Rest der Welt werden kann.
Die Iraner bestimmen eigentlich heute schon, also seit dem Krieg, wer durch diese Seestraße fährt. Es kommen nicht Schiffe durch, die irgendwie mit amerikanischen Interessen verbunden sind oder mit israelischen Interessen, sondern zum Beispiel indische Schiffe sind durchgekommen neulich, aber sie wollen mehr, sie wollen generell bestimmen. Sie sind quasi der Türhüter dieser Seestraße und sie könnten auch einen Tarif verlangen für die Durchfahrt, so ähnlich wie beim Suezkanal. Das schwebt den Iranern vor. Sie drohen jetzt auch damit, die Küsten von Bahrain und von den Emiraten zu besetzen, um ihren Druck auf die Ölversorgung des Westens weiter zu erhöhen. Das ist eine Antwort auf die Drohung der Amerikaner, dass sie die Insel Kharg besetzen, wo ein großer Teil, praktisch die ganze Ölförderung des Iran, stattfindet. Also im Moment wird auf beiden Seiten intensiv gedroht und die Amerikaner rüsten auch auf. Sie schicken einige tausend Fallschirmspringer in die Region. Beide sind eigentlich zur Eskalation bereit. Wenn die Verhandlungen scheitern, dann könnte es eine weitere Eskalation geben.
Was glauben Sie, was passiert, wenn dieses Ultimatum verstreicht, ohne dass es eine Reaktion oder eine Bewegung oder ein Ergebnis gegeben hat?
Ich glaube, dann steht eine Eskalation bevor. Es sei denn, Trump krebst zurück. Er sagt ja, er könnte erstens sagen, ich verlängere das Ultimatum nochmals, um den Verhandlungen Zeit zu lassen. Er könnte auch sagen, wir haben ja schon sehr viel erreicht. Das Raketenarsenal der Mullahs wurde stark reduziert. Das ist eines der Kriegsziele. Wir haben gewonnen. Wir lassen es dabei bleiben. Das wäre für Israel ziemlich die schlechteste Option, weil dann der Iran gestärkt wäre nach dem Krieg. Weil wenn selbst die größte Militärmacht der Welt und die stärkste Armee des Nahen Ostens nichts gegen Iran ausrichten können, das Regime könnte sagen, uns kann eigentlich nichts mehr passieren. Das wäre eine Möglichkeit, dass der Krieg nicht eskaliert, wobei jetzt Trump auch von den Saudis unter Druck gesetzt wird, nicht aufzuhören. Die Saudis erwarten von Trump, dass er weiter Krieg führt und sie sind auch bereit, mitzumachen beim Krieg. Das wäre sehr interessant, weil es würde bedeuten, dass die Saudis nicht nur mit den Amerikanern, sondern letztlich auch mit den Israelis kooperieren müssen bei den Angriffen auf den Iran.
Jetzt haben die USA sich ja eigentlich ziemlich selber das Leben schwer gemacht. Man hat jetzt etwas begonnen und jeder will etwas von einem. Jeder zerrt und jeder sagt, du sollst das nicht, du sollst das nicht. Man muss versuchen, alle Bedürfnisse irgendwie zu befriedigen und man steht da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Was waren denn eigentlich die strategischen Ziele der USA und wie kurz davor oder nicht kurz davor steht man eigentlich, die zu erreichen? Weiß man das eigentlich noch in Washington?
Das ist eine gute Frage. Also das Ganze begann ja im Januar, als das Regime sehr brutal gegen die Demonstrationen vorging und man spricht von 30.000 Bürgern umgebracht hat, die gegen das Regime protestiert haben. Trump hat dann gesagt, macht weiter, Hilfe ist unterwegs. Das wurde dann quasi vergessen, diese Hilfe, und es wurde stattdessen gesagt, wir wollen kein Atomprogramm mehr im Iran. Später kamen dann noch die ballistischen Raketen dazu, die vor allem von Israel ins Spiel gebracht wurden bei einem Treffen von Netanyahu und Trump im Dezember in Florida. Dann kam hinzu die Schifffahrt, als die Iraner dann jetzt im März gesagt haben, okay, wenn ihr uns weiter angreift, sperren wir die Straße von Hormuz. Da gehen 20% der Öllieferungen durch, vor allem für Asien ist es ein hoher Prozentsatz, der dort durchgeht. Inzwischen ist es eigentlich ein Krieg um die Energieressourcen aus amerikanischer Sicht. Also es begann mit Freiheitskampf der Bürger, ging über die Raketen zu Atom und ist jetzt ein Krieg um die Energieressourcen. Welches Ziel erreicht wurde bisher? Eigentlich kein einziges. Das Raketenarsenal wurde zwar stark dezimiert, aber wie stark, das weiß man im Moment nicht. Die 440 Kilogramm angereichertes Uran, die sind immer noch im Iran. Und es besteht kein Zweifel, dass die Iraner in relativ kurzer Zeit in der Lage wären, 11 Atombomben damit zu produzieren. Konkrete Ziele wurden eigentlich bisher nicht erreicht. Im Gegenteil, ich meine, dass die Iraner im Moment stärker da sind als vor dem Krieg, weil sie haben eine neue Waffe, die Straße von Hormuz. Und das ist durchaus ernst zu nehmen, dass sie die sperren und bestimmen, wer durchfährt. Im Extremfall könnten sie eben, wie gesagt, auch eine Gebühr für die Durchfahrt verlangen.
Gibt es unter diesen Bedingungen, wo die Iraner das eine sagen und die Amerikaner das andere, wo noch gar nicht sicher ist, wie stark der Iran wirklich getroffen ist? Also er ist schwer getroffen, aber ob er bis zur Verteidigungsunfähigkeit oder auch bis zur Angriffsunfähigkeit getroffen ist, das bezweifeln ja gerade viele und es gehen ja nach wie vor Raketen aus dem Iran raus. Aber gibt es unter diesen Bedingungen überhaupt eine realistische Chance auf Diplomatie, wenn beide Seiten eigentlich noch stark genug sind, militärisch zu handeln? Oder inwieweit spielen denn diese 15 Punkte, die von den Iranern ja schon zurückgeschossen worden sind, mehr oder weniger? Also ist das überhaupt eine Grundlage dafür, dass es in den nächsten Tagen, geschweige denn bis morgen, Diplomatie geben kann?
Ich bin da sehr skeptisch. Es sei denn, Trump krebs zurück und sagt, okay, wir haben wichtige Kriegsziele erreicht, wir können uns zurückziehen. Das sieht im Moment aber nicht so aus, zumal auch die Saudis jetzt auf eine Eskalation drängen, aus Angst um ihre eigenen Energieressourcen zum Beispiel, die sie verteidigen wollen. Und die Iraner sind im Prinzip schutzlos. Also sie haben weder eine Luftwaffe, noch haben sie eine Verteidigung vor den Angriffen für die Bevölkerung, was ihnen allerdings egal ist, solange das Regime überlebt. Aber sie sind im Angriff immer noch sehr stark. In Israel sind es 10 Raketen pro Tag, die rüberkommen. Weniger als zu Beginn des Kriegs, aber immerhin. Diese wenigen Raketen reichen, um den Alltag empfindlich zu stören. Zudem sind 2 Raketen in der Nähe des Atomreaktors im Süden des Landes gelandet. Aus bisher unbekannten Gründen wurden die von der Abwehr der israelischen Armee nicht erfasst. Das heißt, die sind gelandet. Nicht vorstellbar ist, was geschehen würde, wenn die den Reaktor getroffen hätten. Erstens wäre das eine Katastrophe für das Land gewesen und zweitens hätte das massive Gegenreaktionen der Israelis ausgelöst. Auch vielleicht noch wichtig, der Tempelberg, also die wichtige Moschee für die Muslime, die wurde auch einmal getroffen im Laufe der letzten Woche. Und auch die Grabeskirche wurde getroffen, allerdings nicht von einer Rakete, sondern von einem Raketensplitter. Wenn man sich vorstellt, was da hätte global passieren können, wenn das wirklich, ich sage jetzt aus iranischer Sicht, geglückt wäre, das wäre wahrscheinlich eine globale Katastrophe geworden.
Kommen wir noch ganz kurz zur Regimestabilität. Wie stabil ist das iranische Regime aktuell wirklich? Sie haben schon gesagt, man ist militärisch, verteidigungsmäßig ziemlich schutzlos, aber das wirkt sich ja nicht darauf aus, ob jetzt das Regime fällt oder nicht, oder?
Bisher nicht. Es gibt keine Anzeichen, dass das Regime geschwächt ist. Ein Indikator wäre, ob die Uniformierten von den Revolutionsgarden oder von den Basij, also den Schergen des Regimes, wenn die abspringen und wenn die quasi die Uniform ablegen und zu den Demonstranten überlaufen, das ist bisher nicht geschehen. Zumal es auch keine Demonstrationen mehr gibt. Die Leute haben Angst, auf die Straße zu gehen. Sie schreien ihre Rufe gegen das Regime vom Balkon aus, in der Hoffnung, dass sie vom dichten Überwachungssystem des Regimes nicht erfasst werden. Aber es ist sehr ruhig. Der Nachfolger von Ali Khamenei, sein Sohn Mojtaba, gilt als noch konservativer als sein Vater und der hat sehr gute Beziehungen zu den Revolutionsgarden, die dafür sorgen, dass das Regime nicht fällt, weil sie davon profitieren.
Blicken wir nach vorne. Stehen wir jetzt vor einem längeren Konflikt oder vor kurzfristigen, sehr intensiven Eskalationen?
Es kommt letztlich auf Trump an, ob er morgen sagen wird, okay, wir haben Kriegsziel erreicht, ich kann meine Leute abziehen. Ich glaube nicht, dass die Israelis den Krieg ohne die USA weiterführen können. Das wäre ein Statement gegen Trump. Falls das nicht geschieht, würde ich jetzt mal davon ausgehen, wenn ich diese Prognose wagen darf, dass eine Eskalation bevorsteht, dass kein Ende des Kriegs absehbar ist.
Sollte man mit dem Iran in Verhandlungen kommen, dann ist ja dadurch, dass der Iran sich mehr oder weniger behauptet hat und durch diesen Hebel der Straße von Hormuz und der Angriffe auf die arabischen Staaten und so weiter, bei allen Verlusten, die er selber hat hinnehmen müssen, geht doch eigentlich der Iran am Ende des Tages als, ich will nicht sagen großer Sieger, aber als ein Verhandlungspartner auf Augenhöhe hervor. Weil man hat sich nicht geschlagen geben müssen. Das wertet einen ja enorm auf, oder? Also diese Gefahr besteht ja dann auch.
Ja, das ist eine durchaus reale Gefahr. Ich meine, die Iraner sehen sich im Moment als Sieger des ganzen Kriegs. Als Sieger, weil sie eben die Öl-, die Energieversorgung des Westens massiv gestört haben und massiv stören können, weil sie quasi am Drücker sind und bestimmen können, wer durch die Straße von Hormuz fahren darf. Es ist nicht so, dass der Seeweg geschlossen ist, aber es ist so, dass man quasi um Bewilligung nachfragen muss, ob man durchfahren kann. Indien hat seine Bewilligung bekommen, wenn ich richtig informiert bin. Mit amerikanischer Flagge würde man das weder bekommen, noch würde man es wagen, dort durchzufahren, weil klar ist, was passieren würde. Letztlich ist der Iran aus diesem ganzen Krieg gestärkt hervorgegangen, weil Amerika im Moment nach seiner Pfeife tanzt. Und ob Trump das mitmacht, wird man wahrscheinlich morgen sehen, es sei denn, er verlängere das Ultimatum nochmals. Und dann können wir weiterrätseln, ob es eine Eskalation gibt oder nicht.
Herr Heumann, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und alles Gute Ihnen.
Danke, schönen Tag.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Der Krieg im Iran erschüttert den Nahen Osten, aber seine Schockwellen reichen bis nach Moskau und Kiew. Während die USA militärisch stark gebunden sind, steigen die Ölpreise, Sanktionen geraten ins Wanken und plötzlich scheint sich das geopolitische Spielfeld neu zu ordnen. Für Russland wirkt der Konflikt wie ein kurzfristiger Gewinn und gleichzeitig wie ein strategisches Risiko mit ungewissem Ausgang. Darüber spreche ich jetzt mit dem Politologen und Russland-Experten Alexander Rahr. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Tarnowski.
Herr Rahr, lassen Sie uns zunächst mal aufs Militärische blicken. Wo steht der Krieg militärisch heute? Wie hat sich die Lage an der Front in den letzten Wochen konkret verändert?
Also in der Ukraine hat sich an der Front in den letzten Monaten wenig getan. Zunächst hieß es, dass Russland eine größere Offensive gestartet hätte. Aber wenn man die Fakten sieht, dann muss man daran zweifeln oder man sieht, dass die Ukraine auch gewisse, wenn sehr kleine, temporäre Gewinne auch an Territorien macht. Die Russen, muss man sagen, rücken ganz langsam vor, aber sie erreichen ihr Endziel, nämlich den gesamten Donbass, das gesamte administrative Gebiet von Donetsk einzunehmen, eben nicht. Und solange sie das nicht erreichen, dieses Ziel, solange will Putin den Krieg weiterführen, weil das Stoppen des Krieges entlang der jetzigen Front würde für ihn einen Gesichtsverlust bedeuten, weil er der Bevölkerung und auch der Welt nicht demonstrieren kann, dass Russland als Weltmacht, als Großmacht, als Militärmacht in der Lage ist, seine Ziele, eben die Eroberung oder die Wiedervereinigung, wie die Russen sagen, mit dem russischsprachigen Donbass hinzubekommen.
Aber möglicherweise tut sich jetzt, zumindest aus russischer Sicht, da eine Chance auf. Denn die Frage stellt sich schon, inwieweit verändert der Iran-Krieg aktuell die strategische Position Russlands im Ukraine-Krieg? Vielleicht nicht gestern, vielleicht nicht heute oder morgen, aber vielleicht in ein paar Wochen.
Das ist genau die Frage und meine Antwort würde lauten, ja, es verändert sich alles sehr dramatisch. Wenn Sie mich vor 4 Jahren gefragt hätten, wie der Krieg in der Ukraine enden wird, hätte ich Ihnen auch gesagt, indem ein noch viel schlimmerer Krieg im Mittleren und Nahen Osten ausbricht und die ganze Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, der Weltpolitik eben auf diesen anderen Konflikt im Süden, im globalen Süden gerichtet sein wird. Und so ist es auch gekommen. Der Iran-Krieg ist für uns viel bedeutsamer, eigentlich auch viel spürbarer und schrecklicher als der Krieg in der Ukraine. In der Ukraine ist es ein lokaler Krieg. Den führen russische und ukrainische Armeen gegeneinander. Es gibt vergleichsweise, obwohl man das auch immer vorsichtig sagen muss, wenig Zivilisten als Tote. 13.000 oder 14.000 Tote in der Ukraine in 4 Jahren. Das ist im Vergleich zu dem, was in Gaza passiert ist und was noch im Iran und im Libanon passieren wird, denke ich, relativ wenig. Also muss man diese Kriege hier unterscheiden. Der Krieg im Nahen Osten ist aber auch ein Rohstoffkrieg. Und durch das Nichtankommen vieler Rohstoffe aus dem Persischen Golf und auch aus Teilen Asiens hierher nach Europa, werden die Europäer, werden wir in Mitleidenschaft gezogen. Viel mehr noch als durch das Ausfallen der Gas- und Öllieferungen aus Russland, die wir ja als Europäer eher künstlich oder politisch auch organisiert haben, um Russland zu bestrafen. In dem Fall des Irans aber wirkt sich das auf unsere Wirtschaft viel stärker auswirken. Das heißt, die Europäische Union könnte mit der Zeit immer schwächer werden und damit wäre dann die ukrainische Position auch militärisch, wirtschaftlich, finanziell enorm geschwächt, weil die EU nicht mehr in der Lage sein würde, die Ukraine so zu unterstützen. Russland gewinnt aber durch den steigenden Ölpreis immer mehr an Einnahmen, die natürlich auch in die Kriegswirtschaft und in die russische Wirtschaft hineingesteckt werden. Deshalb kann man schon davon ausgehen, dass momentan sehr temporär Russland von diesem Krieg im Iran sehr profitiert, während wir in Europa sehr darunter leiden.
Wie wirkt sich denn die militärische und politische Belastung der USA im Nahen Osten auf deren Rolle im Ukraine-Krieg aus?
Also ich gehöre zu den Beobachtern, die meinen, dass Präsident Trump denselben Fehler gemacht hat wie Putin. Als Putin in die Ukraine einmarschiert ist und glaubt hat, er würde das Problem in der Ukraine, die Sicherheitsprobleme für Russland innerhalb von 5 Tagen oder 2 Monaten lösen. Das ist nicht passiert. Russland befindet sich im 4. Jahr des Krieges. Und auch Trump ist wahrscheinlich nach der Bombardierung des Irans vor einem halben Jahr, die ja erfolgreich war aus seiner Sicht, ist er davon ausgegangen, dass man jetzt durch die Ermordung und die Liquidierung der iranischen Staatsspitze sehr schnell zu einem Regime-Change kommen könnte und die Lage im Iran grundlegend im Sinne des Westens verändern würde. Und das ist auch nicht passiert. Jetzt steckt Amerika, genauso wie Israel, fest in einem fürchterlichen Krieg mit vielen Opfern, auch auf der amerikanischen und israelischen Seite. Und deshalb ist es schwer vorauszusagen, welche Strategie die Amerikaner jetzt fahren werden. Ich gehe davon aus, dass sie natürlich alles versuchen werden, den Krieg zu gewinnen. Ich glaube auch, dass sie den Krieg letztendlich gegen ein Land wie Iran gewinnen werden. Aber sie werden viel mehr Munition, viel mehr Waffen, viel mehr Patriot-Raketen und vieles, vieles mehr an Arsenal brauchen, um diesen Krieg bestehen und gewinnen zu können. Das heißt, ja, die Waffenlieferungen der Amerikaner an die Ukraine werden ausbleiben. Davon gehe ich aus. Das spürt man in der Ukraine. In der Ukraine ist man deshalb verzweifelt. Die EU wird weiterhin versuchen, die Ukraine mit ihren Waffen oder auch Waffen aus den USA, die man dort kauft, zu versorgen. Aber das wird sich alles natürlich in Grenzen halten, weil der Krieg im Iran die ganzen Ressourcen auffressen wird.
Und wie verändert sich durch den Iran-Krieg die Dynamik der laufenden oder man muss es ja auch schon sagen, stockenden Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland?
Die Amerikaner sind natürlich jetzt im Iran-Krieg und im Mittleren Osten voll gefangen und involviert. Sie müssen nicht nur mit den Iranern über lang oder kurz anfangen zu verhandeln, um den Krieg zu stoppen, sondern sie müssen auch mit den anderen arabischen Ländern verhandeln, weil da geht es auch um sehr viele offene Fragen. die ja auch angegriffen wurden vom Iran und sich dort die Fragen stellen, brauchen wir die amerikanischen Basen in der Weise noch in dieser Gegend, wenn wir dann in den Krieg zum Beispiel gegen den Iran und morgen gegen jemand anderen hineingezogen werden. Das sind alles Fragen, die die amerikanische Diplomatie jetzt schleunigst wird lösen müssen. Das heißt, für die Ukraine hat Amerika keine Zeit mehr und keine großen Ressourcen mehr an Diplomatie. Und geht davon aus, dass deshalb der Krieg in der Ukraine noch ein Weilchen weitergeht, weil auch die Europäer dort machtlos sind und machtlos sein wollen. Sie wollen nicht in die Verhandlungen mit Russland einsteigen, was sie hätten tun sollen aus meiner Sicht heraus, weil jetzt die Chance natürlich auch da ist, dass man mit den Russen sich einigen kann im Krieg mit der Ukraine. Aber nein, das tun die Europäer nicht. Deshalb hoffe ich oder ich denke, vielleicht läuft es tatsächlich auf eine direkte Verhandlung zwischen Zelensky und Putin hinaus, zwischen Russen und Ukrainern. Aber danach sieht es heute überhaupt nicht aus. Während politische Kreise in der Ukraine und in Russland und vielleicht doch den Krieg beenden wollen, ich glaube auch Teile der Militärs, will die oberste Führung in Moskau und die oberste Führung in Kiew weiterhin am Krieg festhalten, weil keine der beiden Seiten verlieren will.
Wie realistisch ist das denn, dass der Westen ausgerechnet jetzt einen, naja, nennen wir es mal, schlechten Frieden, in Anführungszeichen, in der Ukraine akzeptiert, ohne sein eigenes Abschreckungsnarrativ zu beschädigen?
Ja, das Abschreckungsnarrativ der Europäer existiert ja kaum. Auch in den Medien lesen wir da auch immer nur in den Leitkommentaren, dass man sich trotz Trump mit den Amerikanern nicht zerstreiten sollte, weil man sonst keinen Schutz habe gegenüber Russland. Und den hat man tatsächlich nicht, wenn die Amerikaner nicht mit im Spiel sind. Und die Amerikaner hegen inzwischen Zweifel an der Loyalität der NATO. Sie fragen sich, wie lange die NATO noch existieren kann. Und das bedeutet, dass die Europäer sich viele Gedanken machen müssen, inwieweit sie noch den Amerikanern tatsächlich langfristig vertrauen können. Ihre eigene Armee haben sie nicht aufgebaut. Das wird mindestens 10 Jahre dauern. Deshalb frage ich mich, wo ist das Abschreckungspotenzial gegenüber Russland ohne die Amerikaner? Deshalb wäre vernünftigerweise aus meiner Sicht der nächste Schritt logisch, in Verhandlungen mit Russland einzutreten. Russland hat ja schon gesagt, dass es auch Frieden möchte. Es stimmt ja nicht, dass Putin nicht verhandeln will. Das ist nicht wahr. Bloß Russland hat seine Bedingungen gestellt. Und die sind natürlich für den Westen, für die EU kaum zu akzeptieren. Punkt Nummer 1, keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine. Und zwar nicht in den nächsten 50 bis 100 Jahren. Das will die EU so nicht unterschreiben. Aber sie wird das müssen, aus meiner Sicht, um den Krieg zu beenden. Und der zweite Forderungskatalog betrifft die Territorien. Aber da hat Russland auch jetzt auf Teile von Saporizhia oder Cherson vergessen. Man will diese Territorien eigentlich nicht mehr haben, sondern man besteht auf die administrativen Grenzen, den Donbass, Luganska Gebiet und Donetsker Gebiet. Die sollen eben zu Russland kommen. Ich denke, dass Russland an diesen Forderungen festhalten wird. Und wenn man eben diese Perspektive eines Ermüdungskrieges, eines Stellungskrieges vor Augen hat, dann denke ich, entspricht es der Logik, wenn man sagt, wir hören jetzt auf und geben den Russen eben diese Teile der administrativen Gebiets doch zurück und stoppen den Krieg für den Frieden.
Das, was Trump und die US-Regierung aktuell ja so ein bisschen unberechenbar zu machen scheint, ist dieses schnelle Hin- und Herspringen und diese Wendungen in der Haltung. Verhalten sich, was das angeht, die USA anders gegenüber als Russland? Oder muss Russland da eigene Lehren daraus ziehen, so wie sich die USA gegenüber dem Iran verhalten?
Ja, natürlich. Die Amerikaner wollen mit den Russen wieder eine normale Beziehung eingehen und vielleicht die Welt neu ordnen. Wie seinerseits in Jalta im Jahre 1945, als über den Köpfen der Europäer eine neue Ordnung gegründet wurde. Das bedeutet, dass Russland darauf hofft, dass die Amerikaner irgendwann mal Russland zu Hilfe kommen in dieser Art und Weise in der Diplomatie und den Krieg in der Ukraine mit Vorteilen für Russland beenden und nicht für den Westen. Und die Hoffnungen sind berechtigt für Putin jedenfalls. Deshalb setzt auf die Amerikaner und will den letzten Schritt, eigentlich eine direkte Konfrontation mit den Amerikanern wegen Iran, wegen Venezuela, wegen Kuba oder irgendwelche anderen Konflikte einfach nicht wagen. Und dann müssen wir schauen, wie lange eben dieses Spiel noch gespielt wird. Aber ich denke, dass die amerikanische Position in vielerlei Hinsicht sich an die russische stärker annähert als die amerikanische an die europäische. Wobei die Europäer sowieso in meiner Sichtweise nur große Zaungäste in beiden Konflikten sind.
Das heißt auf Deutsch, Großmacht schlägt sich, aber Großmacht verträgt sich auch, wenn es dann darauf ankommt. Eine letzte Frage, Herr Ra, und da gehen wir jetzt so mal ein bisschen auf die Risiken ein. Welche Gefahren entstehen denn für Russland selbst durch eine mögliche weitere Eskalation im Nahen Osten? Also wir haben vorhin davon gesprochen, dass es den Russen eigentlich nützt, aber was kann im schlimmsten Falle schiefgehen?
Also ich glaube, militärisch droht Russland in der Ukraine keine Niederlage. Im Nahen und Mittleren Osten haben sie praktisch Syrien verloren. Sie haben in Lateinamerika Venezuela verloren. Sie haben, denke ich, im gesamten Mittleren und Nahen Osten kaum mehr was zu melden. Also mehr verlieren können sie nicht. Aber sie scheinen sich auch so auf den Ukraine-Konflikt zu konzentrieren, dass ihnen das mehr oder weniger egal ist. Aber den Iran versuchen sie noch zu unterstützen. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, werden sie den Iran auch aufgeben. Zum Beispiel hat ja Putin vorgeschlagen, wir stoppen den Krieg, indem ich das angereicherte Uran aus dem Iran einfach nach Russland hole.
Der Krieg im Iran wirkt weit über die Region hinaus und verändert auch den Verlauf des Ukraine-Krieges. Welche Folgen das langfristig haben kann, das bleibt offen. Danke für die Einschätzung. Bis dahin jedenfalls, Alexander Ra. Alles Gute.
Alles Gute, Herr Tarnowski.
Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Kleingeld klimpert, manchmal nervt es ein bisschen und es verschwindet vielleicht ganz bald. Die Deutsche Bundesbank empfiehlt, Barzahlungen künftig auf 5 Cent zu runden. 1- und 2-Cent Münzen könnten damit aus dem Alltag verschwinden. Was auf den ersten Blick praktisch klingt, weniger Münzen, weniger Gewicht im Geldbeutel, hat möglicherweise größere Konsequenzen. Geht es hier nur um Effizienz oder ist das ein weiterer Schritt in Richtung schleichender Abschied vom Bargeld? Darüber spreche ich jetzt mit Hans-Jörg Stützle, Initiator der Bargeld-Initiative und der Bargeld-Petition bargelderhalt.eu. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Stützle, die Bundesbank präsentiert das Auf- und Abrunden als pragmatische Lösung. Wie ordnen Sie diesen Vorschlag denn grundsätzlich ein?
Aus der Sicht der Deutschen Bundesbank gibt es hierzu einige Argumente natürlich, weil gerade die 1- und 2-Cent-Münzen von den Herstellungskosten relativ hoch sind. Also bei der 1-Cent-Münze kostet ungefähr 1,2 bis 1,6 Cent. Kupfer ist ja bekanntlich schon sehr, sehr teuer geworden. Und die Deutsche Bundesbank prägt im Grunde genommen diese Münzen, gibt es heraus. Und jene Münzen, die nicht mehr zurückkommen, bedeutet letzten Endes für die Deutsche Bundesbank ein gewisser Verlust, der nicht sonderlich hoch ist. Aber das führt sie auch an, jetzt diesen Vorstoß zu machen, die 1- und 2-Cent-Münzen ja nicht mehr zu prägen. Im Grunde genommen ist es eine Argumentation, die nicht neu ist, sondern sie ist relativ alt, mindestens 10 Jahre alt. Aber aus welchen Gründen auch immer, bringt die Deutsche Bundesbank dieses Argument zum jetzigen Zeitpunkt hervor.
Wenn man es jetzt ganz oberflächlich betrachtet, weniger Münzen, weniger Aufwand. Aber was genau macht Sie daran skeptisch?
Also sehr vielschichtig. Eines der Argumentationen der Deutschen Bundesbank ist, dass sie Bargeld etwas günstiger machen wollen. Aber auf der anderen Seite, wenn sie wirklich Bargeld günstiger machen wollten, dann müssten sie zum Beispiel an die Münzgeldprüfverordnung rangehen. Die Münzgeldprüfverordnung, die besagt, dass jedes Münzgeld, das bei der Bank einbezahlt wird, sehr aufwendig nach Falschgeld geprüft werden muss. Also jede Münze muss hierzu geprüft werden und die Banken haben diese teuren Geräte in der Regel nicht in den Zweigstellen und somit muss seit diesem Zeitpunkt jedes Münzgeld sehr teuer und mühsam mit Geldtransportern an Stellen transportiert werden. Und seitdem ist Münzgeld immens teuer geworden. Also jede Münze, die einbezahlt wird, verursacht Kosten 1 bis 5 Cent. Und diese Kosten werden immer mehr auf den Händler und auch auf den Bürger übertragen. Das heißt also, die müssen das dann bezahlen. Und seither mögen die Händler immer weniger Bargeld. Und wenn es die Deutsche Bundesbank wirklich Bargeld günstiger machen wollten, dann müssten sie diese Münzgeldprüfverordnung angehen, weil nämlich die 1-Cent-Münzen bis zu 20-Cent-Münzen seit Bestehen des Euros kein einziges Mal gefälscht wurden. Und da hat man ein Gebührenmonster erschaffen.
Kann man die denn fälschen und würde sich das auch lohnen, die zu fälschen?
Die kleinen Münzen lohnen sich einmal nicht. Sie werden auch nicht gefälscht. Sie wurden noch nie gefälscht und in der Zukunft werden sie vermutlich auch nicht gefälscht. Die einzigsten sind vielleicht die 1- und 2-Euro-Münzen, aber auch jene Münzen werden verhältnismäßig selten gefälscht. Also der Schaden deutschlandweit liegt so zwischen 40.000 und 80.000 Euro. Und das ist deutschlandweit betrachtet fast Peanuts, auch ein verschwindend geringer Schaden, der daraus entsteht.
Aber wie passt das dann zusammen, dass ausgerechnet die kleinsten Münzen als Problem dargestellt werden, obwohl es kaum Betrugsfälle gibt?
Also Sie projizieren es jetzt auf die Rationalität, also der Händler, der mag ja Bargeld bzw. Münzen immer weniger, weil wenn er zur Bank geht und Münzen abholt, muss er dafür Realgeld bezahlen. Und somit ist es jetzt für die Wirtschaft günstiger, möglichst wenig Münzen zu nutzen. Und des Weiteren ist es ja auch für die Wirtschaft grundsätzlich kein Problem, einfach runde Preisbeträge zu nehmen, also nicht nur zu sagen, ein Produkt kostet 1,99 Euro, sondern Sie könnten ja auch selbst hingehen und sagen, es kostet jetzt 2 Euro das Produkt oder Sie runden es ab auf 1,95 Euro. Aber es ist halt einfach marketingtechnisch für die Händler interessant, diese 99 oder diese 9 im Preis zu verwenden.
Sehen Sie diesen Vorschlag auch als Teil einer größeren Entwicklung? Welche politischen oder wirtschaftlichen Prozesse können Sie derzeit rund ums Bargeld beobachten, wo das reinpasst?
Der Zeitpunkt, dass die Deutsche Bundesbank jetzt hier in die Offensive geht, ist außerordentlich schlecht, weil momentan europaweit, also auch im EU-Parlament, ein sogenannter Verordnungsvorschlag für das Bargeld diskutiert wird. Und zudem bekunden ja auch die Politiker, dass sie für Bargeld sind und dass Bargeld bleiben soll. Und in diesem Kontext, dass jetzt die Deutsche Bundesbank in die Offensive geht und die 1- und 2-Cent-Münzen nicht mehr herausgeben möchte und diesen Vorschlag gemacht hat, ist außerordentlich ungünstig und kontraproduktiv.
Sie haben das schon gesagt, der Zeitpunkt ist jetzt ganz interessant. Im Oktober stehen auf EU-Ebene wichtige Entscheidungen an. Was wird dort konkret verhandelt und warum ist das relevant für jeden, der bar bezahlt und der vor allem gern und mit Überzeugung bar bezahlt?
Also es gibt momentan 2 Verordnungsvorschläge, die verhandelt werden. Einmal das neue gesetzliche Zahlungsmittel, der E-Euro, und parallel dazu die Bargeldverordnung, wo das Bargeld mal reguliert werden muss bzw. gesetzlich verankert werden soll. Diese beiden Verordnungsvorschläge werden voraussichtlich im Oktober vom Europäischen Parlament dann auch verabschiedet werden. Und das Traurige dabei ist, dass der E-Euro, das neue, nicht bewährte gesetzliche Zahlungsmittel, soll zum Beispiel eine Annahmepflicht im Handel bekommen und bei den staatlichen Stellen Bargeld nicht. Und das wäre nichts anderes als der Sargnagel für das Bargeld. Und wir jetzt als Bargeldpetition oder Initiative für das Bargeld kämpfen ja mit Händen und Füßen darum, dass Bargeld mindestens die gleichen Rechte bekommt wie der E-Euro.
Wenn sich das Runden durchsetzt, wie würde sich das denn langfristig auf Preise und auch das Kaufverhalten der Menschen auswirken?
Grundsätzlich wird es nicht zwingend teurer. Es wäre einfach eine Rundung, dass alles, was unter 2 ist, abgerundet wird und alles über 3 wird im Grunde genommen auf 5 Cent dann hochgerundet und weitestgehend verändert sich dadurch nichts. Also vom Grundsätzlichen kann man sagen, okay, man kann das einführen, nur die große Frage ist, wann hört man auf, Bargeld einzugrenzen? Wenn auch das durchgeht, dann ist natürlich die Gefahr, dass hier eine Salamitaktik stattfindet. Wir sehen diese Salamitaktik überall, zum Beispiel Bargeldobergrenzen wurden schon vor 20 Jahren Schritt um Schritt in Europa eingeführt. Jetzt im Jahre 2027 soll es europaweit eingeführt werden. Wir sehen das bei der Abschaffung des 500-Euro-Scheins. Der 500-Euro-Schein wird zum Beispiel von der EZB-Bank seit Ende 2018 nicht mehr herausgegeben und der 200-Euro-Schein wird im Handel immer weniger angenommen. Wenn man zum Beispiel tanken geht, dann sieht man ganz häufig an der Zapfsäule, dass 500-Euro-Scheine und 200-Euro-Scheine nicht mehr angenommen werden. Und wenn jetzt der Vorstoß von der Deutschen Bundesbank Erfolg haben sollte, dann sieht man, dass die 1- und 2-Cent-Münzen dann auch nicht mehr geprägt werden. Das heißt also, Bargeld hat dann schon fast 30, 40, 50% an physischem Bargeld, also 500-Euro-Schein, 1- und 2-Cent-Münzen, können nicht mehr genutzt werden. Also es grenzt sich gefährlich ein, dieses Thema des Bargeldes.
Wenn wir diesen Schritt der Auf- oder Abrundung jetzt gehen, welche weiteren Veränderungen könnten Ihrer Einschätzung nach als nächstes folgen, beziehungsweise was ist dann der nächstlogische Schritt so in der Kette?
Also der gefährlichste Punkt ist momentan, dass Bargeld entweder keine gesetzliche und europaweite gesetzliche Verankerung bekommt oder dass er eine schlechte Verankerung bekommt. Das heißt, wenn Bargeld keine Annahmepflicht im Handel bekommt, dann wird Schritt um Schritt Bargeld in der Wirtschaft verdrängt werden, so wie es in Schweden, in Norwegen, in Holland und in vielen anderen Ländern schon zu sehen ist. Zweitens, dass staatliche Stellen immer mehr Bargeld ablehnen, was aktuell auch schon der Fall ist, dass in Schwimmbädern Bargeld abgelehnt wird, in Bürgerbüros, bei Kfz-Zulassungsstellen, bei allen Behörden. Das ist brandgefährlich und vor allem öffentlicher Verkehr. Gerade in Deutschland gehen immer mehr über, dass der öffentliche Verkehr, wie zum Beispiel Busse, kein Bargeld mehr annehmen müssen. Also das heißt also, Bargeld befindet sich momentan im freien Fall. Und diesen freien Fall können wir nur stoppen mit einer gesetzlichen Verankerung des Bargeldes. Und ich selber, beziehungsweise die Petition, die ich ja ins Leben gerufen habe, die hat momentan 330.000 Unterschriften. Und ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele Unterschriften hinzukommen, weil es uns mehr Einfluss gibt bei den Politikern und auch im EU-Parlament. Und da sind wir momentan extrem aktiv.
Lassen Sie uns noch zur politischen Botschaft dieses ganzen Rates oder Vorschlages kommen. Die Bundesbank rät zunächst nur dazu. Welche politische Signalwirkung hat das aber, wenn die Bundesbank rät? Also so eine Empfehlung.
Ich weiß nicht, was sich die Deutsche Bundesbank dabei denkt. Es ist gefährlich, weil es oft nur noch eine Symbolpolitik hier stattfindet. Das heißt, Politiker oder auch die Notenbanken sagen, wir sind für Bargeld. Und auf der anderen Seite werden Handlungen durchgeführt, wo das Bargeld immer mehr eingrenzt. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil natürlich hier Ängste aufkommen, auch beim Bürger. Was passiert hier? Die Menschen machen sich auch Gedanken dafür. Und sie fragen sich natürlich auch, ist es eine Symbolpolitik, wo einfach verbal für das Bargeld gestimmt wird? Und auf der anderen Seite wird immer mehr das Bargeld zurückgedrängt. Und wir sehen es zum Beispiel auch bei den Geldwäscherrichtlinien, die eingeführt wurden. Das sind gewaltige Einschnitte, wo das Bargeld immer mehr kriminalisiert wird und wo wir uns auch bei der Bank immer mehr rechtfertigen müssen, wenn wir zum Beispiel Bargeld abheben oder einbezahlen und wir plötzlich einen Nachweis geben müssen, woher dieses Geld kommt. Und das sind keine guten Fakten. Das also irgendwie sind die Worte und die Handlung sehr konträr voneinander und das ist sehr gefährlich und bringt Fragen auf.
Sagt Hans-Jörg Stützle von der Bargeldinitiative und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Ausführung.
Vielen Dank.
Liebe Hörer, im Netz verbreiten sich derzeit verrückte Theorien rund um den israelischen Premierminister Netanyahu. Angebliche Beweise, manipulierte Bilder und vermeintliche Indizien aus KI-generierten Videos. Was steckt hinter solchen Erzählungen? Und warum sind gerade Bilder so mächtig, ja, so gewaltig und gleichzeitig so trügerisch? Markus Fahlefeld ordnet das in seinem Kommentar des Tages für uns ein.
Vor einigen Tagen wurde kolportiert, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sei tot, bei einem iranischen Raketenangriff ums Leben gekommen. Für viele war diese Meldung einfach zu schön, um sie nicht zu glauben. Auf einem Video von einer Pressekonferenz entdeckten die Wahrheitssucher dann 6 Finger an Netanyahus Hand, was in Zeiten der KI der Beweis war, dass er in Wahrheit gar nicht mehr lebe. Auf Bildern, die Netanyahu Kaffee trinkend zeigen sollten, wurden dann merkwürdige Bewegungen des Kaffees in seinem Becher entdeckt, was nur ein weiterer Hinweis darauf sein konnte, dass auch dieses Filmchen gefälscht sein musste, ergo Benjamin Netanyahu wirklich tot sei. Wirklich? Es ist das Baukastenprinzip aller Geheimdienstoperationen: Verwirrung. Ein bisschen weglassen, ein bisschen offenbare Fälschung, die die vermeintliche Wahrheit überdeckt, und schon ist diese Wahrheit in Fälschung getränkt und niemand weiß mehr, was wahr und was unwahr ist. Der Teufel ist nicht der Töter, schrieb der große Philosoph Arnold Gehlen, er ist der Verleumder. Er verschüttet den letzten Ausweg aus der Verzweiflung, die Erkenntnis. Er stiftet das Reich der Verrücktheit, denn es ist Wahnsinn, sich in der Lüge einzurichten. So Arnold Gehlen. Bilder waren schon immer die Großprojekte der Lügner. Fast kein ikonisches Bild der massenmedialen Geschichte, das nicht gefälscht oder zumindest gestaged, also bewusst gestellt wurde. Das Schwarz-Weiß-Foto vom Hissen der Sowjetflagge auf dem zerstörten Berliner Reichstag 1945 wurde eine so durchschlagende Ikone, weil dem Sowjetsoldaten eine Uhr vom Handgelenk retuschiert worden war, die er sich bei seinem Raubzug durch Berlin angeeignet hatte. Bilder zeigen nie die Welt, wie sie ist, sondern immer nur, wie bestimmte Menschen sie gerne hätten. Keine einzige Großlüge der letzten Jahre wäre ohne Bilder zustande gekommen. Die Chemnitzer Hetzjagden 2018, die von der damaligen Bundesregierung mit Freude konstruiert wurden, gingen auf ein 19-sekündiges Video der Antifa Zeckenbiss zurück. Die Korrektiv-Geheimplan-Lüge aus dem Januar 2024 wurde mit verwackelten Bildern unterfüttert, die das Geheime und Gefährliche unterstreichen sollten. Und keine große Zeitung, die 2015 nicht das Bild des toten Kleinkindes Alan Kurdi am Strand von Bodrum gezeigt hätte, um endlich, endlich die Bevölkerung dafür zu emotionalisieren, die Grenzen doch sperrangelweit für jeden aufzumachen. Und auch der aktuelle Skandal, der zur Klarnamenpflicht im Internet führen soll, hat mit Bildern und ihrem Wahrheitsgehalt zu tun. Bilder emotionalisieren und bieten den politmedialen Eliten Gelegenheit, federstrichartig Vorhaben durchzusetzen, die sie ohne die Bilder nie hätten durchsetzen können. Auch der Corona-Irrsinn wäre ohne die Bilder von den Militärlastern in Bergamo so nie möglich gewesen. Bilder sollen die Wahrheit zeigen, in Wahrheit tun sie es nie. Und das ist einer der großen Fortschritte, seit die künstliche Intelligenz und ihre Bildprogramme so massentauglich geworden sind. Bilder haben jeden Wert verloren. Sie bieten keinerlei gesicherte Erkenntnis. Die Überflutung mit falschen Bildern und Filmen, was man inzwischen Deepfake nennt, mit sechsfingerigen Politikern oder getöteten palästinensischen Babys, hat so dermaßen zugenommen, dass das Bild endlich auf ewig zu dem geworden ist, was es immer schon war. Eine Lüge, ein Ausschnitt, ein interessegeleitetes Instrument der Emotionalisierung der Massen. Wer heute noch dem Wirklichkeitsgehalt von Bildern glaubt, hat nicht nur ganz naiv das Wesen des Bildes nicht verstanden, er muss es willentlich ignorieren, er muss der Fälschung Glauben schenken wollen und die Wirklichkeit aktiv ignorieren. Und dann sind wir wieder beim Teufel, zu dessen Plan es gehört, dass sich der Mensch in der Lüge einzurichten habe. Die KI, die künstliche Intelligenz, wirft den Menschen wieder auf das zurück, was Erkenntnis allein möglich macht. Den Zweifel, das Misstrauen, die Geduld. Ob Benjamin Netanyahu noch lebt, wird also die Zukunft zeigen. Vor allem, wer jetzt das eine oder das andere glaubt oder behauptet, erfährt viel mehr über sich selbst als über die Welt. Und das ist eine sehr gute Entwicklung.
Das war der Kommentar des Tages von Markus Fahlefeld. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Donnerstag. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich entlasse Sie allerdings mit einem Programmtipp. In unserer Schweizer Stunde geht es nämlich um ein brisantes Abkommen der Schweiz mit der Europäischen Union zu gemeinsamen Friedensmissionen. Und es geht um die Frage, was das für die Neutralität bedeutet. Außerdem geht es um den Rückzug von Migros aus Deutschland, genauer gesagt von der Lebensmittelkette Tegut und die wirtschaftlichen Folgen dieser Entscheidung. Die Schweizer Stunde hören Sie heute um 10, 16 und 22 Uhr. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und mich für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut. Bis bald.